Hallo und herzlich willkommen zu einem FWC-Interview, denn heute ist der wunderbare Irre zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, freut mich dabei zu sein.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir werden heute über dein Album reden und über wahrscheinlich auch ganz viele andere Themen. Ich freue mich sehr drauf.
Sehr gerne.
Diese Staubschicht in meinem Batterie verhält mich zusammen. Und die Ausschnitte werden immer tiefer, ich glaub, ich falle.
Ja, wir beginnen unsere Reviews ja meistens mit so einem ersten Eindruck oder quasi dem Kennenlernen der KünstlerInnen, über die wir sprechen, um so uns und auch so die HörerInnen ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen und vielleicht auch so Erinnerungen zu wecken, woher ihnen der Name Irre geläufig sein könnte, wenn es nicht aktuell sowieso der Fall ist. Und bei dir finde ich das sehr spannend, weil es mich auf eine weirde Weise auch so mehrfach mit meinem eigenen Zeitempfinden sehr konfrontiert hat, weil so, glaube ich, der erste Kontakt müssten auf jeden Fall die Kollabos mit Benno Gut gewesen sein, in der Phase seines Heim-Albums, so 2017, 2018, da war ich massivst auf einem Benno Gut-Grind, woran ich mich jetzt in der Vorbereitung sehr gern erinnert habe und das eben jetzt auch so mehr mit dir verbunden habe, kommen wir vielleicht auch noch später drauf zu sprechen, und jetzt in jüngster Vergangenheit, in Anführungszeichen, und da kommen wir auch so zu diesem weirden Zeitempfinden, bist du uns oder in unserer Bubble echt sehr aufgefallen mit vor allem dem Dexter Fatoni Feature auf dem Young Boomer Album, wo ich hätte schwören können, dass das ja erst vor kurzem rauskam, aber das war auch schon 2020. Also Zeit ist sehr geflogen und dazwischen kamen auch noch einige Features mit Gold Roger, auf dem Mackes Pool Refill Album bist du mit Dizzy drauf, und bei uns ist so ein bisschen das Gefühl in den letzten Monaten entstanden, dass du so in unserer Deutschrap-Bubble, dass man kaum an dir vorbeigekommen ist und dass es sich wie ein Masterplan angefühlt hat, der jetzt so nahtlos zum Feinstaub-Release geführt hat. Und wenn du das jetzt so aus der Außenwahrnehmung hörst, gab es diesen Masterplan? Was macht das mit dir, so diese Reise zu hören mit diesen ganzen tollen Künstlern, mit denen du zusammengearbeitet hast?
Also es ist erstmal total schön, dass das so von außen irgendwie so wahrgenommen wurde. Aber das war es absolut nicht. Also ich hatte überhaupt keinen Masterplan. Ich würde eher sagen, dass ich irgendwie mich total verzettelt habe irgendwie eine Zeit lang und gar nicht genau wusste, wie es vorangeht. Und ja, die Zeit ist auf jeden Fall mies geflogen. Also wie gesagt, ich hätte auch gerne schon früher gedroppt und so, aber ich habe halt nur mal einfach sehr lange auch dafür gebraucht, um irgendwie zufrieden zu sein mit dem, was ich jetzt rausgebracht habe. Und das hat schon echt viel Zeit in Anspruch genommen und auch sehr viel Substanz gekostet. So.
Bei mir war es so, also klar, ich habe auch den Dexter-Song und so weiter gehört, aber der Track, der am meisten bei mir hängen geblieben ist und dann auch am Ende noch sehr kurz vor Ende des Jahres in meine Top 10 Songs des Jahres gelandet ist, war Mittelstreifen zusammen mit Gold Roger, von dem ich gehört habe, dass er potenziell auch mal auf deinem Album hätte sein sollen. Und es gibt ja musikalisch, ich sag mal, Ähnlichkeiten zu 40 Milligramm. Stimmt das und wie ist da die Geschichte, wie ist das entstanden?
Das stimmt auf jeden Fall. Also das ist eine Skizze, die hatte ich damals in München mit Cap Kendricks zusammen gemacht und der sollte eigentlich auf mein Album kommen und wir haben halt Goldie gefragt, ob der Bock hat, drauf zu springen, und da hat er auch Bock gehabt, und aber irgendwie kam es dann so in dem Zuge seiner Arbeiten dazu, dass er gefragt hat, ob er den nicht vielleicht haben kann, weil er super gut auf das dritte Antischock-Tape passt, und ja, da habe ich halt irgendwie gesagt, okay, ich stelle ein bisschen um meine Sachen und dann passt das auch. Dann gebe ich ihm den.
Krass.
Also bin ich mittlerweile auch super froh mit. Also ich bin halt Riesenfan seiner Reihe und auch von ihm als Künstler generell. Und ich bin super froh, dass ich da irgendwie jetzt noch ein Teil davon sein konnte. So. Deswegen alles gut gelaufen.
Hat auch echt gut reingepasst, fand ich. Also das haben wir auch damals besprochen. Der Sound war halt ähnlich, aber trotzdem irgendwie einzigartig. Und diese Mischung hat mir echt sehr, sehr gut gefallen und hat es ja dann auch in die Top 10 geschafft.
Ja, war auch super cool, dass es eigentlich so der einzige Song war, der jetzt nicht von Dietz und Schulter produziert war auf dieser ganzen Reihe. Und nee, das hat mich schon mies gefreut auf jeden Fall. Ich finde aber auch, es passt super gut rein. Also fällt jetzt nicht so raus, wie ich gedacht habe zuerst.
Wir sind so ein bisschen durch verschiedenste Podcasts gegangen, wo du zu Gast warst, und haben da so ein paar Lebensstationen, die du meist kurz angesprochen hast, entdeckt, sag ich mal. Vielleicht können wir die so ein bisschen durchgehen. Also du kommst aus dem Ruhrpott.
Richtig, bin in Wanne-Eickel geboren.
Ah, Wanne-Eickel, okay. Ja, ich bin auch aus NRW, deswegen, es ist natürlich nicht der Ruhrpott, das muss man immer dazu sagen. NRW ist ja recht
also
groß.
Viele Leute sagen ja auch immer, Köln gehört zum Ruhrpott, das stimmt ja auch gar nicht. Also manche Leute reagieren da ganz sensibel, ich bin da ganz locker, also mir ist egal. Aber okay. Ich kenne da auf jeden Fall Leute aus meiner Heimat, die sind da ganz drauf versessen, dass Leute sowas nicht sagen und das ist immer ganz lustig, wenn man mit denen über sowas redet.
Wie ist denn deine Verbindung quasi so zur Heimat? Weil die Gelsenkirchener und so weiter, die ich kenne, also auch Ruhrpott-Gebiet, die sind da immer sehr, sehr stolz drauf, sind da noch sehr verbunden, gleichzeitig aber auch immer mit der Einstellung, ja, ist schon irgendwie ein bisschen dreckig da, aber das Lebensgefühl ist irgendwie was Besonderes.
Es ist schwierig, es ist ein bisschen zwiegespalten bei mir. Also ich bin auch immer gerne da, aber ich kann auch immer nicht allzu lange da sein, weil dann, weiß ich, dann hole mich irgendwie auch irgendwie so die Erinnerung ein an damals und irgendwie überfordert mich das einfach ganz schnell. Ich weiß auch nicht. Ich hab auch nie dieses Gefühl gehabt, dass ich jetzt für immer da bleiben muss oder dass ich dieses krasse Heimatgefühl hatte irgendwie. Ich habe mich eigentlich immer dort wohl gefühlt, wo ich halt irgendwie gerade war und ich finde, man kann sich's überall irgendwie schön machen so. Aber ich bin nach wie vor trotzdem super gerne da und treffe da meine Freunde. Ich habe sehr, sehr viele Freunde, sehr viele gute Freunde dort und ich werde auch, glaube ich, nicht aufhören, immer mal wieder hinzureisen.
Du bist dann nach Berlin, was ja für viele Künstler der klassische Weg ist innerhalb Deutschlands. War das eine krasse Umstellung?
Boah, ging so. Also ich war schon generell oft in Berlin vorher, weil einer meiner besten Freunde halt dahin gezogen ist, ein paar Jahre vor mir. Und habe ich den eigentlich immer versucht zu besuchen, so, weiß ich nicht, so alle 2 Monate. Und irgendwie hat man sich dann schon voll dran gewöhnt. Ich bin auch dann wirklich in diese Wohnung gezogen, wo ich immer zu Besuch war. Und das war dann eigentlich so ein richtiger softer Übergang. Und ich habe mich auch immer sehr wohl gefühlt in Berlin. Also gerade vor ein paar Jahren war es einfach wirklich eine unglaublich spannende Spielwiese. Und es hat einfach super Spaß gemacht, da zu sein.
Das macht es dann wahrscheinlich auch leichter, sich zu connecten mit vielen Künstlern. Das ist ja logischerweise so der Hotspot in Deutschland.
Ja, es geht, also auf jeden Fall. Aber die sind auch alle sehr unter sich, muss man sagen, so. Also es ist nicht so, dass man da jetzt so reihenweise Leute immer so kennenlernt, wenn man da draußen ist oder so. Ich bin ja auch jemand, der eigentlich immer sehr für mich selbst gearbeitet hat und gar nicht so doll nach draußen getreten ist dann immer damit und so. Es kam jetzt erst über die letzten 2 Jahre oder so, dass ich auch wirklich viele Connections gefasst habe, aber vorher, bis auf Benno Gut, den ich halt irgendwie 2015 in der Berufsschule kennengelernt habe, zufällig so, war es halt eigentlich, also wir waren unter uns, aber sonst haben wir da auch immer nicht viel rangelassen und uns auch nicht so krass rausgewagt, ich weiß nicht. Also wir haben sehr viel uns auch zu zweit halt tatsächlich immer eingeschlossen und was gemacht und so, uns ausgetauscht. Mhm. Das hat mir auch total viel geholfen, dass ich wirklich an diesen Punkt kam, dass ich wieder was rausbringen möchte und Bock habe, was zu machen, weil er mich auch voll inspiriert hat. So.
Dazu vielleicht noch, wie, also waren das so, also zumindest wenn man jetzt im Nachhinein nachschaut, sind die Sachen mit Benno so die ersten releaseden Tracks? Also wie war so der Weg dahin? Also war das so das Erste, was du überhaupt mit ihm gemacht hast? Oder war das Erste, wo du dann, oder wo ihr das Gefühl hattet, das muss jetzt raus? Oder wie war so der Weg dahin zu den ersten releaseden Sachen?
Also im Prinzip war das ein bisschen so, ich mache schon sehr, sehr lange Musik. Ich hab, glaube ich, mit 13 angefangen zu rappen oder so. Aber ich hab dann auch immer sehr viele Jahre immer mal wieder nur für mich gearbeitet oder gar nichts rausgebracht oder es nicht so cool gefunden. Und das mit Benno war halt irgendwie mal wieder so, da habe ich auch schon ganz lange nichts mehr rausgebracht eigentlich. Und aber das waren so die ersten irre Sachen, die halt tatsächlich so rauskamen irgendwie. Und wo ich dann auch irgendwie so gefasst habe, dass ich jetzt das mache, was ich jetzt heute auch mache, irgendwie so ein bisschen. Dass das rausgekommen ist, liegt eigentlich nur daran, dass Benno es irgendwann ins Internet gestellt hat. So, also ich glaube, der erste Song, der rausgekommen ist, das war auf seiner Linien Weiß EP. Also die ist auch super geil, die höre ich immer noch ab und an, die ist super roh und schön, die findet man auch noch auf YouTube. Da war ein Song drauf mit uns und ich weiß noch, der hat das ins Internet gestellt und ich dachte so, boah, der Mix ist so schlecht, das ist furchtbar. ich wollte fast, dass das wieder runternimmt, aber dann war es mir auch irgendwie egal. Als er mich davon überzeugt hat, dass der Vibe irgendwie geil ist und wir das schon gut gemacht haben, so. Also da hat er mich auch immer gut hingeführt, dass ich einfach auch mal sage, so, ja, jetzt ist geil.
Okay, noch eine letzte Station nach Berlin, soweit ich das mitbekommen habe, ist Leipzig. Ist yes. Das aktuell richtig? Okay.
Ja, ich wohne seit, ich glaube, September oder Oktober in Leipzig, ja.
War das eine krasse Umstellung oder wie kommt es überhaupt dazu?
Ist immer noch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich habe mich immer noch nicht krass eingelebt. Einfach, es ist ja auch alles irgendwie so zu gewesen. Hier in Sachsen war ja auch irgendwie viel mehr Lockdown jetzt noch, als es in Berlin war. Und irgendwie hat man sich auch noch nicht so ganz eingefunden. Also ich war jetzt auch zwischendurch natürlich immer auch oft weg, und weil wir oft auch irgendwie unterwegs gearbeitet haben und dann dahin gefahren sind oder dahin gefahren sind. Aber ja, ich bin mal gespannt, was das Jahr bringt. Ich glaube, ich kann mich auf jeden Fall noch gut einleben hier. Ist schon eine schöne Stadt.
Ja, dann kommen wir, bevor wir konkret ins Album einsteigen, vielleicht mal so zum generellen Thema Album als Format, weil wir halt auch ein Podcast sind, der Alben echt sehr im Detail auseinandernimmt und vielleicht auch zu detailliert oder zu genau dran geht, als es jetzt der Zeitgeist ist, sage ich mal. Und da würde mich halt interessieren, wie du das so siehst. Wie wichtig ist dir das Albumformat an sich, also als Produzent wie auch Konsument, und wie wichtig ist dir das auch, dass das so in der Form konsumiert wird?
Also erstmal nochmal, um auf euch zu kommen, ich finde das super geil, wie ihr das macht. Also ich finde es total schön, wie euch damit beschäftigt und wie ihr noch mit Alben umgeht, weil das wird viel zu wenig gemacht, und ich höre das wirklich sehr gerne, wie ihr das tut, und deswegen habe ich euch auch das Album geschickt, weil ich unbedingt wissen wollte, was ihr darüber denkt. Und also mir ist es total wichtig, mir ist immer noch total wichtig. Ich würde auch am liebsten halt weiterhin nur Alben machen. Ich finde das ist immer schön, wenn man irgendwie an einem Konzept arbeitet und sich das langsam formt, und irgendwie hat man da ja auch viel mehr von, als wenn man irgendwie jeden Song in die Welt lässt, wenn man das irgendwie in einer geilen Sequenzierung so zusammenbringt, und weil man kann einfach eine Geschichte erzählen, man kann eine ganz neue Welt aufmachen, und das kann man halt mit einem Song einfach irgendwie sehr selten. So.
Wie bist du denn rangegangen? Also hattest du erst ein Grundthema und hast dann mit Skizzen an den Songs gearbeitet, oder ergibt sich sowas im Prozess, und ab welchem Punkt, weil das ja jetzt auch zwischen den zwei Alben eine längere Zeit war, ab welchem Punkt sagt man, okay, das sind jetzt Tracks fürs Album, das davor nehme ich nicht mit rein?
Ja, das ist immer so eine Prozesssache, auf jeden Fall. Das ist gar nicht so einfach. Manche Sachen sind halt von vornherein irgendwie so klar. Ich weiß nicht, ein paar Sachen waren mir total klar von Anfang an, dass die unbedingt aufs Album müssen, wie jetzt zum Beispiel auch das Intro oder so. Das habe ich halt, als ich das gemacht habe, da dachte ich sofort, ja, das ist das Intro, und da wird auch nicht mehr dran rumgerüttelt. So. Aber viele Songs, die müssen sich halt auch irgendwie erst entwickeln und erstmal reifen, dass man irgendwie sagen kann, die finden ihren Weg aufs Album. Ich habe jetzt zum Beispiel auch also wir haben so grob im Ganzen so bestimmt 60 Songs gemacht fürs Album, und das war irgendwann sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, was müssen wir jetzt weiterverfolgen und was kommt jetzt drauf und was nicht, aber je länger man an einem Song arbeitet, ich glaube, desto mehr kristallisiert sich auch raus, wie er zu den anderen passt, oder man hat auch schon so im Hinterkopf so, okay, der kommt jetzt total geil nach dem und so, und dann schreibt man sich das halt immer auf, und irgendwie ist es so ein bisschen eine Puzzlearbeit am Ende.
Ja, weil du auch in anderen Interviews schon gesagt hast, dass ihr quasi eigentlich genug Stoff hattet für mehrere Alben und es auch theoretisch mehrere Richtung hätte geben können, würde mich interessieren, so, wenn du das sagen möchtest, so welche, also sind das, sprechen wir da von ganz anderen Soundrichtungen, die dann nicht mehr so reingepasst hätten, oder wie klingen quasi die anderen irre Cap Kendricks Alben, die wir jetzt nicht gehört haben?
Also ich glaube, es hat schon jeder Einfluss so auch den Weg aufs Album gefunden, aber man hätte ja immer mehr ein bisschen in die Richtung oder in die Richtung dann gehen können und das mehr verfolgen können, so. Also wir haben eine Zeit lang auch sehr, sehr Hip-Hop-lastige Songs gemacht oder so, wo ich mich jetzt eigentlich auch fast so komplett gegen entschieden habe, weil ich einfach irgendwie gerade das nicht so gefühlt habe, so ein Album zu machen. Und natürlich hätten wir dieses Album auch machen können, aber bei mir hat das auch sehr viel immer damit zu tun, womit fühlst du dich gerade wohl, was möchtest du gerade rausbringen, so, weil irgendwie, ich glaube, manche Songs, die werden jetzt vielleicht auch noch 2 Jahre liegen, und die werde ich aber dann wieder finden und sagen, boah, das ist genau das, was ich gerade machen möchte, und die dann weitermachen, so. Ich glaube, das ist eigentlich immer so der beste Weg.
Wenn ich das so richtig nachvollzogen habe, produzierst du ja auch selbst oder hast zumindest auch jetzt in der Vergangenheit so mit den Benno Gut Sachen oder auch Produktionen mit und für ihn gemacht. Und wie ist das denn jetzt so im Feinstaubprozess gewesen, wenn man sich so die Zusammenarbeit mit dir und Cap Kendricks vorstellt? Ist es dann mehr so, du bringst Skizzen mit und ihr baldowert die zusammen aus, oder wie ist so die Zusammenarbeit? Ist es für dich so, ihr seid zwei Producer, die zusammen euer Album macht, oder wie ist das Verhältnis da so gewesen?
Ah, das ist auf jeden Fall jetzt nicht so ein kleiner Machtkampf gewesen oder so. Wir haben eigentlich sehr, sehr Hand in Hand gearbeitet. Also am Anfang habe ich halt tatsächlich bei unseren ersten Sessions ganz viel mitgebracht, was es halt so gab. Ob das jetzt so eine Skizze zu Netflix war oder das Intro oder sowas, das gab's halt so in der Form schon, dass halt schon die Akkorde standen, irgendwie, dass ich da Preview-mäßig was drüber aufgenommen habe und so. Aber so ausgebaut haben wir das halt tatsächlich fast alles so zusammen. Und hin und wieder hat er dann halt noch was angeschleppt, wo ich was drüber gemacht habe und so. Also es war schon irgendwie so ein Hand-in-Hand-Ding. Wir haben jetzt auch nie irgendwie zusammengearbeitet, wo wir irgendwie voll weit entfernt waren. Also wir waren meistens immer in einem Raum und haben dann halt alles ausgearbeitet und vor allem viel drüber geredet.
Mich würde interessieren, wie du zu der Art Stimmeinsatz gekommen bist, die du jetzt hast, weil es ist ja schon, würde ich sagen, vor allem auf den deutschen Raum, sehr einzigartig. Also ich stelle mir das wie ein langer Prozess vor, bis man erstmal in diese Art der Rhythmik auch kommt und diese Art von Stimmeinsatz, dass sich das so zusammenfügt. Gerade weil das ja auch jetzt nicht Rap unüblich ist, aber es ist ja dann doch auch viel Gesang drin. Also vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wie der Prozess war und wie sich das ergeben hat, weil das ist ja schon wirklich, das klingt jetzt mal so ein komisches Kompliment, aber es klingt einzigartig, das muss man
Ja,
schon
das ist
sagen.
schön, das freut mich. Ja, einzigartig ist ja auch nicht immer gut, ne? Aber
In dem Fall schon.
das ist schön. Nee, ich glaube, das wird sich auch nicht das letzte Mal irgendwie so verändert haben. Ich habe schon immer viel mit der Stimme gespielt und fand es immer voll spannend irgendwie, da auch irgendwie so an seine Grenzen zu kommen. Ich weiß nicht, ich höre das auch total gerne. Ich höre total gerne Künstlern zu, die jetzt nicht seit 10 Jahren komplett gleich klingen, sondern auch mal was irgendwie probieren und die Stimme auch irgendwie als Instrument nutzen und nicht einfach so sich total auf ihren Trademark verlassen, weil ich finde das immer total spannend, wenn man da auch irgendwie ein bisschen ausprobiert und irgendwie auch mal guckt, was ist überhaupt möglich und wie kann man den Song vielleicht sogar irgendwie interessanter oder besser einfangen, wenn man halt seine Stimme auch wirklich so versucht zu benutzen wie ein Instrument oder irgendwie die mal seichter einsetzt, die mal stärker einsetzt, die mal irgendwie so einsetzt, wie man jetzt vielleicht nicht unbedingt hier reden würde. Aber ich mag das immer total gerne. Ich höre auch total gern halt Künstler, wie gesagt, die das tun.
Ich hätte dann noch eine Frage weg von der Stimme hin zum Inhaltlichen. Also wir haben so ein bisschen versucht zusammenzufassen, wie wir das Schreiben empfinden. Und wir sind da auf eine Formulierung gekommen, die so ein bisschen vielleicht komisch klingt, weil ein teilweise vage, aber das soll jetzt nicht heißen unklar, sondern man hat das Gefühl, dass man Emotionen empfindet und irgendwie versteht, was du aussagst. Gleichzeitig aber auch immer so ein leichtes Fragezeichen beim Hören, dass man denkt, ja gut, aber wie passt das jetzt da rein? Also ich habe wirklich mehrfach quasi so eine generelle Umdeutung des Albums gehabt und dann gedacht, ja, okay, das war ja vorher völliger Quatsch. Aber das macht's ja so spannend. Also wie gehst du da an den Schreibprozess ran und wie einfach ist es oder wie schwer ist es, so überhaupt zu schreiben in der Form?
Also das Ding ist, dass ich mir beim Schreiben halt tatsächlich selbst erstmal manchmal darüber klar werde, was ich da überhaupt sage. Es ist halt wirklich immer so ein Prozess. Also ich fange jetzt auch nicht an mit einem Thema oder so. Ich schreibe eigentlich immer drauf los und oft, wenn ich die Sachen dann irgendwie im Nachhinein höre, dann ergeben die halt auch komplett Sinn für mich. Aber wenn die halt aus meinem Kopf kommen, dann ist es nicht unbedingt immer so, dass es schon direkt eine klare Linie hat. Also ich reflektiere halt wirklich auch sehr viel einfach in meinen Texten so und guck, dass ich an die Punkte komme, wo ich auch selber irgendwie keine Fragezeichen mehr im Kopf habe, so.
Ja, das ist spannend, weil also das Thema Reflektieren ist natürlich auch auffällig. Es ist ja sehr viel quasi, dass man sich selbst reflektiert, dass man irgendwie das Umfeld eventuell auch reflektiert oder wie man aufs Umfeld wirkt. Andererseits hatten wir aber auch das Thema Verdrängung. Also gerade so zu Beginn des Albums waren sehr viele Punkte, wo man denkt, ja, also an sich müsste man jetzt quasi handeln oder man merkt ja schon, was das Problem ist, aber auf textlicher Ebene passiert das nicht und gerade damit wird ja dann auch gespielt. Also wie passt das zusammen, diese zwei Gegensätze eigentlich?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß, ich finde das auch immer, also es kann sich ja sowieso jeder irgendwie ein bisschen daraus mitnehmen, was er mitnehmen kann. Und das mache ich irgendwie für mich selber auch. Also ich mag das auch immer sehr auf gewissen Situationen oder Punkten rumzuhacken, um dann am Ende zu merken, so, okay, es ist vielleicht ganz einfach so. Aber genau dieser Prozess, den finde ich halt super spannend, den auch irgendwie in der Musik zu verarbeiten.
Eine Zeile, mit der ich sehr relaten konnte, die bei Laufmaschen fällt, ist, wo so generell das Thema des Entschuldigens und der nötigen und fälligen Entschuldigung, da sagst du, eventuell bin ich dann ausnahmsweise sehr gesprächig. Und das finde ich irgendwie, das habe ich sehr gefühlt irgendwie, weil ich das irgendwie auch kenne, dass ich in Zuständen bin, wo sich so, weiß nicht, jetzt gerade auch in sehr isolierten Zuständen oder so, wo es auch hier und da auf dem Album darum geht, dass man so das Gefühl hat, es baut sich sehr viel Wand auf und es gibt sehr viele, weiß ich nicht, Beziehungen und Punkte, wo eigentlich Entschuldigungen nötig sind, aber man ist sehr in sich gekehrt und dann, wenn das aber so dringlich wird, dann ist man plötzlich oder dann bin ich plötzlich sehr gesprächig und das fand ich einfach eine sehr treffende Formulierung. Ich glaube, da habe ich gar keine Frage zu, aber die wollte ich auf jeden Fall hervorheben, weil ich das sehr schön eingefangen hatte, so gerade fand, also gerade die, ne, so dieses Spiel von eigentlich isoliert sein und dann, wenn es aber so losbricht, dann ist man ausnahmsweise sehr gesprächig. Das fand ich eine sehr schöne Bemerkung, die mir gerade bei dem Thema eingefallen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also manchmal bricht ja auch einfach alles raus und dann kommt aber auch alles auf einmal und dann ist es auch einfach zu viel. Das wollte ich auch irgendwie damit einfangen. So.
Ja, da hatte ich auch eine wilde Interpretation, weil ich habe mich gefragt, okay, wieso Laufmasche? Wenn ich die Laufmasche richtig verstehe und meine Google-Recherche, wie das funktioniert, richtig war, dann ist es ja so, dass man quasi mit einem kleinen Riss anfängt, der dann, wenn er einmal aufgeht, so ganz aufgeht. Das ist ja eigentlich genau das, was ihr beide gerade besprochen habt.
Exakt, genau, das ist es.
Okay.
Dann meine Google-Recherche. Ja.
Auch geklärt. Ich habe jetzt nicht so auf Strumpfhosen an, deswegen war das halt dementsprechend schwierig. Aber ich habe es rausgefunden.
Weil wir ja gerade bei Laufmaschen waren, würde ich gerne ein bisschen auf den Albumtitel Feinstaub eingehen, so weit wie du da gehen möchtest, was den Albumtitel angeht, weil ich finde es spannend, dass das Wort Feinstaub, sofern ich das richtig eingeschätzt habe, dass es das erste und einzige Mal gegen Ende von Laufmaschen fällt und auch sehr hervorgehoben wird, so mit Vocal Effects, und das wirklich so ein sehr für sich stehender Moment ist so am Ende dieses Songs, und da interessieren mich viele Sachen zu, aber zuerst mal so, was war zuerst? Also war der Albumtitel zuerst da oder der Song?
Ich glaube, der Albumtitel stand vorher schon, aber genau kann ich das jetzt auch nicht mehr verorten. Alles in allem, also wie gesagt, der Albumtitel, der ist die ganze Zeit irgendwie in meinem Kopf gewesen, schon bei den ersten Songs, die ich gemacht habe. Und ich weiß auch nicht, warum ich daran festgehalten habe. Ich fand es irgendwie super schlüssig am Ende, also weil die Wortbausteine irgendwie geil harmonieren und auch irgendwie total widerspiegeln, wie das Album am Ende klingt. Also die ganzen negativen Dinge, die ich darauf sage und eigentlich so schön verpackt und aufgebauscht und so. Und ich fand das irgendwie total treffend. Ich weiß auch nicht.
Und war es eine bewusste Entscheidung, dass es quasi keinen Titeltrack gibt? Also es ist jetzt vielleicht eine erstmal sehr technisch klingende Frage, aber also wenn du den Titel schon so lange im Kopf hattest, hat sich das einfach nicht ergeben oder war das ein bewusstes Ding?
Also ich finde Titeltracks, die sind immer so ein bisschen, ich glaube, man erwartet immer zu viel von Titeltracks, deswegen mache ich einfach keine so. Also ich habe auch, also egal was ich gemacht habe, ich habe noch nie gedacht, ich muss jetzt einen Titeltrack machen oder so, weil irgendwie, also ich weiß es selber, wenn ich Alben höre und da ist ein Song drauf, wo der genauso heißt wie der Titel, dann erwarte ich einfach immer zu viel und dann enttäuscht es mich am Ende. Und das will ich den Hörern einfach vorwegnehmen, einfach.
Ja, das fühle ich sehr. Also das ist tatsächlich auch ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, dass man guckt die Tracklist an vorher und denkt, okay, der Song heißt so wie das Album, da muss irgendwas Wichtiges drauf sein, das ist irgendwas Besonderes, und sobald es nicht das Beste ist, was auf dem Album ist, denkt man sich, Voll. Ja, wieso denn ausgerechnet der Track?
Ja. Also man denkt immer automatisch, das muss ja dann der Beste sein. Also wenn man das Album sinnet, dann muss der ja so überzeugt davon sein, dass es irgendwie der Beste sein muss. Und das ist ja eigentlich voll Quatsch. So, aber irgendwie klappt das im Kopf nicht, dass man das trennt. So.
Ich meine, Donda ist da, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was genau auf dem Song Donda passiert. Das ist, glaube ich, vor allem echt Sample von Kanyes Mutter, oder? Das ist so, wird gesprochen auf jeden Fall.
Ist das nicht dieser Donda-Chant, das Intro, wo einfach die ganze Zeit Donda, Donda, Donda?
Aber gibt's nicht noch einen?
Gibt's zwei, glaube ich, oder?
Ja.
Die Rede von ihr.
Ja.
Ich habe mir die Titel tatsächlich irgendwie fast nie angeguckt, wenn ich ehrlich bin.
Es sind auch sehr viele, muss man sagen.
Durchaus. Donda 2 wird ja jetzt auch wieder einfach so viele Tracks haben, habe ich jetzt irgendwie gelesen. Es soll auch wieder 25 Songs haben oder so.
Das ist schon echt Wahnsinn, das stimmt. Ich glaube, es war aber so bei Donda 1, dass der Donda Chant, der war bei der zweiten Listening Party quasi das Intro, und dann kam aber noch Donda das Intro und dann ging es zu Moon und so weiter. Mhm. Und ich fand den, ich glaube, der ist auch mit, war das mit Pusha T der Track? Ich meine ja. Und der wurde dann ja irgendwie so nach hinten hinten verfrachtet, was ich dann im Nachhinein etwas komisch fand für die Albumstruktur. Aber das ist natürlich jetzt auch ein sehr breites Thema, wenn wir jetzt Kanye-Albumstrukturen besprechen.
Ich hab mir tatsächlich eine eigene Playlist gemacht von Donda mit den Songs, die ich gut finde, in der Reihenfolge, die ich gut finde. Und das ist für mich einfach das Album jetzt. Ich weiß nicht. Also ich glaube, er ist ja auch offen für sowas, weil er ja auch den Stemplayer anbietet und die Leute sollen, glaube ich, mit seinen Alben einfach machen, was sie wollen.
Ich habe bei ihm auch das Gefühl, dass das gerade bei Donda auch echt das einfach so das Zeitgemäße war, dass man sich da was rauspicken soll und dann sein Ding daraus machen kann. Find's aber auch andersrum bei dir eigentlich schöner sogar, wenn man merkt, okay, da wird sich von vorne bis hinten Gedanken gemacht, wo was passt. Aber ist es denn bei dir auch so, das kriegen wir ja nicht mit, wir kriegen ja nur das Endprodukt mit, dass mal ein Song, der irgendwie relativ am Anfang war, dann doch am Ende irgendwie in die Mitte kommt, weil es sich dann organischer anfühlt? Und wie oft stellst du sowas um, bevor es rauskommt?
Also es ist eigentlich ganz selten. Also zumindest so die ganze Verortung, die ist schon immer sehr genau. Also wenn ich einen Song mache, dann denke ich immer, okay, der könnte irgendwie am Schluss kommen oder der könnte als vorletzter Song kommen und so. Ich habe sowas irgendwie direkt schon in meinem Kopf. Aber bei ein paar Sachen, da war ich mir zum Beispiel unsicher, ob die am Anfang kommen sollen oder am Ende kommen sollen. Sowas wie Glasgow zum Beispiel. Mhm. Den hatte ich, bevor ich das Intro gemacht habe, ganz lange als Intro angedacht. So. Und der kommt ja jetzt als vorletzter Song.
Ja, zu Glasgow, da hatten wir auch wieder viele Gedanken und haben auch schon innerhalb einem anderen Podcast quasi gehört, dass das auch ein wichtiger Track für dich ist. Aber da hast du ja auch auf Instagram quasi von einem langen Weg geschrieben, wie dieser Track überhaupt entstanden ist. Wie kommt denn sowas zustande, dass man quasi lange an einem Song arbeitet und dann irgendwann den Punkt hat, okay, jetzt ist er fertig? Weil selbst bei unserem Podcast stelle ich mir das manchmal schwierig vor, wenn man jetzt am Schnitt sitzt, okay, das kommt rein, das kommt nicht rein, das fühlt sich irgendwie komisch an. Also man ist ja selten mit was ganz zufrieden, dass total, man jetzt sagt, okay, da ist es soweit. Und bei Leuten, die viel reflektieren und viel nachdenken, wird es ja nochmal schwieriger. Wann war da der Punkt bei dir, wo du dachtest, okay, jetzt ist das Ding bereit und jetzt wird's der vorletzte Track?
Also bei dem war es tatsächlich, also es war wirklich einfach, der hat sich nie richtig angefühlt. Ich wollte immer diese Reizüberflutung irgendwie da auch so ein bisschen ausdrücken und das war irgendwie noch nie da, wo ich's irgendwie hinschaffen wollte. Ich habe den auch mal mit einem anderen Produzent angegangen und das war auch voll cool, was daraus geworden ist, aber irgendwie bin ich dann am Ende wieder wirklich auf die Sachen, die ich halt am Anfang gemacht habe, zurückgekommen und habe von da an wieder mit Cap gestartet, weil wir irgendwie gedacht haben, ey, wir müssen das jetzt einfach irgendwie nochmal ganz, ganz von vorn anfangen und einfach gucken, was genau soll der eigentlich mit uns machen. Und wir haben uns auch wirklich krass gestresst mit diesem Song. Also wir haben den immer wieder aufgeschoben und immer wieder dran gearbeitet und ich glaube, Cap hasst den wie die Pest. Aber genau das ist auch, glaube ich, das, was ich mit dem Song eigentlich auch irgendwie machen wollte. Weil der irgendwie auch, der muss auch irgendwie ein bisschen so sein. Der darf nicht leicht einzuordnen sein. Der muss irgendwie auch an gewissen Stellen irgendwie stressig sein oder unpassend. Und also das war mir irgendwie total wichtig bei dem Song, weil der halt im Grunde auch so meine Phasen der Schlaflosigkeit irgendwie auch behandelt. Und das ist halt immer super stressig so. Wenn man halt gerade irgendwie mal 4 Tage nicht schlafen kann oder so, dann kann einen der kleinste Moment so richtig rausholen. Und das sollte es irgendwie auch ein bisschen sein. Also diese Ungeahntheit so, die musste irgendwie rüberkommen. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt geschafft habe. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Song, mit dem, was er ist jetzt. Und lieb den auf jeden Fall ganz doll.
Ja, wo wir schon mal sehr tief so in den konzeptionellen Dingen sind, würde mich interessieren, so wie wichtig sind dir so jetzt bei den bisherigen beiden Alben so diskografieübergreifende Connections? Also vielleicht sind es Zufälle, vielleicht nicht, aber es ist ja zum Beispiel so, dass das Ziploc-Interlude quasi den Song Kalt von Benno und dir samplet und dass auch das Wort Wasserleiche auf Netflix fällt, was ja auch der gleichnamige Song vom Debütalbum ist. Und da muss ich auch den Credit an Jan geben, dass er bemerkt hat, dass quasi Schimmel an der Wand ein Thema ist auf dem letzten Track hier und das war auf dem ersten Track des ersten Albums so. Also sind das Sachen, die auch jetzt mehr so passieren oder bist du da auch wieder der Fädenzieher so zwischen den Alben?
Ich mag das eigentlich immer. Ich mag das total, sowas zu streuen. Und Also ich glaube, meine absolute Wunschvorstellung ist, dass man sich am Ende alle Alben, die ich je gemacht habe, so unter dem Pseudonym Irre anhören kann und die einfach Sinn ergeben hintereinander. So, aber das ist natürlich auch immer eine Sache, das muss man auch erstmal schaffen irgendwie. Und mir war es aber irgendwie total wichtig, dass ich das zumindest jetzt bei diesen beiden Alben schaffe, dass es auch wieder, vor allem weil viele Themen ja auch einfach noch nicht beendet waren in meinem Kopf, die ich halt noch weiterdenken musste und da auch irgendwie diesen ganzen Prozess auch noch auffangen wollte. Und deswegen wollte ich auch genau diese Ankerpunkte da irgendwie schaffen, dass die Leute sagen so, also die sich jetzt wirklich damit beschäftigen, ah, okay, da ist er jetzt. So.
Das war tatsächlich so bei mir, jetzt gerade was den letzten Track angeht, dass ich es ja quasi in der falschen Reihenfolge gehört habe. Also ich habe ja erst dein neues Album gehört und bin dann zum alten zurückgekommen, habe das angemacht, dachte, okay, krass, das könnte sich ja darauf beziehen. Also ne, der erste Track vom vorherigen Album zum letzten Track vom jetzigen Album. Weil, also so soll es natürlich nicht sein, sondern wenn man es hört, andersrum. Aber auf jeden Fall ein krasser Moment und auch so ein Moment, wo ich dann dachte, okay, es lohnt sich total, jetzt auch nochmal ins Alte reinzuhören, um einfach so eine Entwicklung jetzt nicht nur musikalisch, sondern auch halt auch inhaltlich festzustellen. Und fand ich sehr spannend. Ich finde es einen schönen Ansatz, wenn man als Künstler sagt, okay, ich betrachte das als Ganzes. Ist ja nicht zwanghaft immer so, muss ja nicht sein, aber zumindest damit zu spielen, dass man Referenzen aufbaut innerhalb seines eigenen Universums.
Voll, also ich finde das immer super schön. Also ich werde bestimmt auch nochmal andere Projekte machen, so. Ich habe jetzt auch schon einiges, so, wo ich schon gesammelt habe und was geplant habe, die werden ein bisschen da rausfallen, aber ich glaube, ich werde immer wieder darauf zurückkommen, dass das halt, wenn ich diese Solo-Alben jetzt irgendwie mache, so, dass das irgendwie am Ende schlüssig ist. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich finde das immer voll schön.
Ja, wir haben uns nämlich gedacht, weil das ist quasi eine Leidenschaft von uns und anscheinend auch eine Leidenschaft von dir, wie du auch auf dem Song Netflix besingst, Filme und Serien. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was du so guckst und was du alles so konsumierst, aber gerade wenn man ja auch an so ein Album, ne, mit so einem großen Konstrukt und mit, weiß ich nicht, so Feinheiten rangeht, dann ist es ja oft so, zumindest kommt es mir bei uns beiden so vor, dass man dann auch Filme und sowas ähnlich konsumiert. Also dass man auch Freude an irgendwelchen Easter Eggs hat, Freude an auf vielleicht nicht ganz so klaren Filmen. Also ich war jetzt letztens bei einem David Lynch-Film im Kino, weil der nochmal im Kino gezeigt wurde. Und es hat mich so weggeblasen, weil das einfach, man guckt es und man ist fasziniert, weil man nicht alles versteht. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was jetzt vielleicht aktuell oder auch generell, auch wenn es immer schwierig ist zu sagen, ja, meine Top 3 Filme, aber so ein bisschen über das, was dir in der Film- und Serienwelt Spaß macht und ob das wirklich so ein großes Thema ist oder ob wir das nur an diesen Song reininterpretiert haben.
Nee, das ist schon auch ein sehr, sehr großes Thema in meinem Leben auf jeden Fall. Also ich ziehe mir tatsächlich aber auch, ist genau wie bei der Musik, ich ziehe mir echt alles rein. So jetzt gerade auch, wenn es jetzt halt total einfach geworden ist, so mit Netflix und Sky und so. Ich habe auch fast jedes Abo irgendwie abgeschlossen, leider. Das muss ich auch mal irgendwie lassen. Aber ja, ich mag das einfach irgendwie so. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich die ganze Zeit irgendwelche nur Arthouse-Filme anguckt oder sonst was. So, ich schaue ab und an halt wirklich dann einfach, so blöd es klingt, dann einfach auch irgendwie eine romantische Komödie oder so, weißt du? Und ich weiß nicht, ich kann dann am einen Tag irgendwie Gaspar Noé zwei Filme gucken und am nächsten Tag gucke ich mir irgendwie drei Adam Sandler-Streifen an oder so. Ich finde, das hat irgendwie so gar keine krasse Linie bei mir irgendwie. Ich konsumiere eigentlich alles gerne und schaue mir auch alles gerne an für das, was es ist.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das bei uns so ähnlich ist. Also wir haben uns, wenn wir uns unterhalten haben, meistens eher so über, ja nicht Arthouse, also ich kann ja aus dem letzten Jahr sagen, dass Dune so mein Lieblingsfilm war, das ist ja jetzt nicht zwingend Arthouse, aber so eine Mischung aus Blockbuster und Arthouse. Aber gibt es denn ja so genremäßig dann zumindest Sachen, die dir eher zusagen würden?
Das ist immer, es kommt auch wirklich immer auf die Formarten. So, gerade gucke ich zum Beispiel wieder unglaublich gern Slasher. Irgendwie, das hat jetzt wieder angefangen, weil ich Texas Chainsaw Massacre geguckt habe, den neuen. Und jetzt habe ich mir gestern dann irgendwie noch Halloween 4 angeguckt und sowas und dann jetzt noch den neuen Halloween und ich glaube, das geht jetzt auch erstmal wieder eine Woche so weiter.
Ist das denn noch manchmal Inspiration? Also klar, alles, was man irgendwie konsumiert, ist ja quasi in der Person drin und kann dementsprechend auch in der Kunst weiterverarbeitet werden, aber die Filmreferenzen innerhalb des Albums sind ja schon teilweise gegeben, wenn es jetzt nur einzelne kleine Facetten sind, aber sie sind ja trotzdem da. Also kann es jetzt sein, dass wir irgendwie in einem Jahr dann den Slasher-Song von dir irgendwie hören oder sowas in der Art?
Sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht Referenzen, ich weiß es nicht. Also ich baue ja sowas auch immer. Es ist auch ganz oft so, dass ich einen Dialog höre im Film und den finde ich super schön. Und dann versuche ich irgendwie daraus irgendwie eine kleine Line zu basteln. So. Das kommt auch hin und wieder mal vor. So. Ich glaube, es kommt, wie es kommt. Manchmal ist man einfach irgendwie inspiriert und manchmal ist man auch einfach nur irgendwie, manchmal lässt man sich auch einfach nur berieseln, ne? Also ich gucke das nicht, ich gucke jetzt keine Filme mit dem Anspruch, irgendwie kreativer zu werden oder so. Eigentlich mache ich das einfach nur sehr, sehr gerne und kann dabei abschalten, so. Deswegen.
Okay. Ich würde sagen, wir kommen zurück zum Album und vielleicht zu einer ganz spannenden Platzierung innerhalb des Albums, der Song Pisser, der ja umklammert ist von zwei Interludes. Und da wird natürlich der Mensch, der ein Album hört und das so stringent hört, sagt, ja, das ist ja auffällig auf jeden Fall. Also ist es so, dass dieser Track irgendwie zentral ist oder hat er einfach gut zwischen die Interludes gepasst? Auch wie kommt es überhaupt zu der Entscheidung, manche Tracks Interludes zu nennen, weil, also das haben wir auch schon ganz oft besprochen, dass sich zum Beispiel auch der Track Odonien bei Goldwatcher überhaupt nicht angefühlt hat wie ein Interlude, sondern wie ein vollwertiger Song. Also ich würde Tracks, die Interlude heißen, nicht zwingend abschreiben, dass sie nicht auch einfach ein vollwertiger Song sind. Also wie kommt es zu dieser Betitelung und wieso diese Positionierung?
Also im Großen und Ganzen bauen ja Interludes immer so Brücken zu irgendwas hin. So. Und ich fand... Also die haben sich allgemein, als ich die gemacht habe, schon nicht angefühlt wie normale Songs. Also die haben jetzt keine ganz normale Struktur gehabt und so weiter. Und irgendwie waren die auch so eine thematische Zwischenwelt irgendwie. Da habe ich auch einfach irgendwie so runtergeschrieben. Das sind einfach nur so pure Gedankenstränge irgendwie, die gar kein richtiges Thema verfolgen. Und ja, deswegen habe ich die auch irgendwie so genannt. Das hatte jetzt gar nicht so einen krassen Hintergedanken. So für mich sind das einfach irgendwie so Interludes und deshalb habe ich die so genannt. Und zu deiner Eingangsfrage nochmal. Eigentlich ist Pisser gar nicht mal so ein unglaublich zentraler Song. Aber ich finde auch, es ist irgendwie ein wichtiger Song, weil ich da auch irgendwie, also erstmal, der fällt ja auch ein bisschen raus und ist vielleicht auch ein bisschen lockerer einfach, obwohl ich halt da auch irgendwie versuche, was Wichtiges anzusprechen. Also, dass man hier seine Männlichkeit irgendwie ein bisschen hinterfragt und sowas. Aber ich weiß gar nicht, ob es dann im Gesamtkonstrukt so rüberkommt. Aber so war es eigentlich auch gedacht. So. Das, und ich finde, der zwischen zwei Interludes kommt halt auch ziemlich gut.
Ja, wenn wir schon jetzt so den Albumverlauf durchgegangen sind, ist ja Schwarz der letzte Song, der für mich auch produktionstechnisch sehr spannend ist, weil es so zumindest von meiner, ich sag mal, Cap Kendricks Sozialisation der klassischste Sample Beat, Cap Kendricks Beat ist, den ich so aus der krassen Fat Tony Edgar Wasser Phase kenne und der auch sehr beiträgt so zu dieser Versöhnlichkeit, zumindest soundmäßig zum Ende des Albums. Und weil wir es ja eben auch schon so hatten, von der Song fühlt sich nach Anfang und Ende an, finde ich, das ist so einer der eindeutigsten, der sich, auch wenn es textlich, glaube ich, nicht ganz der Fall ist, sehr versöhnlich anfühlt zumindest. Also was würdest du so dazu sagen, wie wichtig ist dir die Versöhnlichkeit oder ist das jetzt was rein Interpretiertes von uns wieder?
Nee, das ist schon gut interpretiert. Also eigentlich ist das auch komplett versöhnlich gedacht, dieser Song. Also für mich ist der auch textlich tatsächlich doch sehr versöhnlich mit allem. So, ich habe da auch sehr viel an Reflexion irgendwie in diesem Song abgeschlossen, also für mich zumindest. Ja, also was die Produktion angeht, da hat Cap, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, also da hatten wir dieses Sample halt irgendwie und das fanden wir irgendwie geil und da habe ich auch wirklich nicht mehr viel dran gemacht oder, also er auch nicht. Das ist geflossen und war irgendwie geil und dann wollten wir es auch irgendwie jetzt nicht kompliziert machen und ich fand es auch voll schön irgendwie, dass genau dieses Album mit so einem richtig nicen Hip-Hop-Sample-Track irgendwie abzuschließen, so. Ich weiß nicht, das, weil ja irgendwie auch thematisch alles wieder so zurückgekommen ist und dann war das auch irgendwie so eine kleine, also Zurückbesinnung der Wurzeln irgendwie so für mich.
Gut, dass du es ansprichst, weil das ist auch noch so ein Ding, was ich mich auch sehr gefragt habe, so im Prozess mit dem Album, so wie wichtig dir so ein Genrebegriff ist, weil, also ich sehe es schon auf jeden Fall als Rap-Release und sehe dich auch vorrangig als Rapper, aber wir haben ja schon jetzt auch oft gesagt, dass es sehr viele andere Elemente gibt und auch so ein Song wie Ellenbogen, der ja sehr Uptempo Poppy ist fast schon. Wie wichtig ist dir das irgendwie so als Rapper wahrgenommen zu werden oder wie, ja, welche Rolle spielt es so, dass das Nachdenken über Genres oder spielt es gar keine?
Ich glaube, das ist immer ein bisschen mehr in den Hintergrund gewichen so mit der Zeit. Es ist mir eigentlich gar nicht mehr so wichtig, was ob jetzt Leute sagen, dass ich jetzt irgendwie ein versierter Rapper bin oder was weiß ich so. Ich mag das auch total gern halt mit den Genres zu spielen, die ich gerne habe und Ich bin da jetzt nicht so drauf versessen, dass ich jetzt irgendwie meine Rapper-Ehre erhalte, wenn ich ehrlich bin, so. Also, wenn ich morgen nur noch singe, dann ist es halt so. Und wenn ich morgen wieder voll Bock habe zu rappen, dann mache ich es auch.
Ich kann mir vorstellen, dass sich das bestimmt so über die Jahre geändert hat. Also, der Anfangsimpuls, so Musik zu machen, wie du gesagt hast, so mit 13, 14, war das, ich will rappen, oder war das, also, natürlich ist Rap Musik, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber was war so
ich
die?
Ich will rappen. Und ich will der Beste sein, ich will alles zerstören und so. So ein Scheiß war das halt. Also, aber das war, glaube ich, einfach diese Sozialisation, die wir auch irgendwie alle hatten, zumindest aus meinem Umfeld, dass es immer nur im Rap darum ging, dass man irgendwie, ging gar nicht um die Person, es ging einfach nur darum, andere Personen zu zerstören und der Beste zu sein und so, was halt natürlich auch voll Quatsch ist und was vor allem auch Quatsch ist, wenn du irgendwie seit 3 Monaten rappst oder so, dann bist du einfach nicht der Allerbeste und da dann so selbstbewusst versuchen, solche Texte zu schreiben, ist halt immer super funny im Nachhinein so, aber ich weiß nicht, ich finde, mittlerweile ist es doch eigentlich voll egal geworden, ich finde es super schön, dass alles verbunden wird, so. Weiß nicht, ich finde, manche Sachen müssen jetzt vielleicht nicht sein. Ich muss mir jetzt nicht unbedingt so einen Vanessa Mai Sido-Song anhören, wenn ich ehrlich bin, so. Aber ich weiß nicht, ich finde es schön, dass es das gibt. Es heißt nicht, dass ich es immer mag, aber ich finde es schön, dass diese Offenheit existiert. Es ist einfach geil. Also wie gesagt, dass sich alles mischt und niemand nimmt einem mehr übel, wenn man irgendwie singt oder so. Vor ein paar Jahren war es ja noch so, ey, du hast gesungene Hooks, so, was bist du für ein Typ? So, ich weiß nicht, fand das immer voll hängen geblieben, wenn ich ehrlich bin, so.
Wo wir aber noch kurz bei den Rap-rappigen Sachen sind, eine Sache, die mich sehr interessiert, weil im Backspin-Stammtisch das Thema Mammut-Remixe-Thema war, was du auch mitgebracht hast in die Sendung.
Endlich darf ich wieder drüber sprechen.
Wurde nicht geklärt, was ist dein Lieblings-Mammut-Remix oder Collabo-Track?
Ich glaube, das bleibt für immer wahrscheinlich hier der Beweis 2 von Savage. Es ist einfach ein Classic irgendwie. Ich glaube, ich kann den auch immer noch komplett auswendig, so, wenn ich ehrlich bin.
Guter Call.
Aber ja, es gab viele ikonische Sachen. Also manche waren jetzt auch nicht unbedingt so ultra geil, aber irgendwie auch total cool, dass es die gibt. Also zum Beispiel, kennt ihr den Auf und Davon-Remix von Casper? Da sind so Prinz Pi drauf und Olsen und was weiß ich so. Und dieser Song hat überhaupt keinen Mammut-Remix gebraucht, aber es gibt ihn und ich find's schön, dass es den gibt. So.
Es sind auch so, ich guck mir auch sowas stundenlang an. Also wirklich, wenn ich einmal in so einem Wurmloch bin, ich habe auch zum Beispiel diesen von dem Sammy Deluxe MTV Unplugged, gibt's auch so auf diesem Schiff so diesen, und ich bin jetzt, also oute mich jetzt als nicht der größte Sammy Deluxe-Fan und auch nicht großer Fan von allen, die dort auftreten, aber wenn ich den anfange, ich höre das komplett durch und großer Geheimtipp-Call von mir, wenn man sich das anguckt, unbedingt auf Syllables Bill achten, weil ich finde, daran erkennt man immer, wer so respected wird gerade, ne, weil halt wirklich so, bei manchen ist er so, also er gibt sehr offen zu erkennen, was er gerade über wen denkt und allein daraus so ein Spiel zu machen.
Das finde ich auch immer super spannend.
Ja.
Also das war auch immer bei diesen Splash-Mac-Cyphers so, da hat man auch immer gemerkt, okay, die sind sich vielleicht nicht so ganz grün miteinander, so, als der andere gerappt hat, so. Und das ist immer super funny. Ich frage mich immer so, ob man sich mal einfach ganz kurz sein Ego irgendwie so in die Tasche stecken kann, so, aber ja, es geht scheinbar nicht immer. Aber diese Sammy Deluxe Cypher, es ist halt Rap, ne? Es ist Competition. Aber diese Sammy Deluxe Cypher, die hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Also ich fand jetzt auch nicht alle, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von allen teilnehmenden Rappern, aber viele haben auch gut abgeliefert, finde ich.
Ja, das ist auch eben so ein krasses Phänomen, dass man kommt meistens mit einem Künstler quasi in so eine Mammut-Cypher rein und geht mit 3, 4 wieder raus. Also es war eigentlich zumindest damals für mich so, dass ich da echt, ich weiß noch, irgendwie Lance Butters, damals war ich noch so VBT-Richtung unterwegs und dann war Lance Butters da und da war dann auch A zum J. Und dann dachte ich, das ist ja auch krass, also es gibt mehr als einen guten Rapper, wie heftig ist das denn? Also damals war ich wirklich noch so, ich habe die ersten Jahre Deutschrap habe ich nur VBT-Sachen gehört. Ja. Ich habe mir die runtergeladen
und
Mauli gehört. VBT. Ja, es war eine schwere Zeit. Und also ich war amerikanisch, war ich schon weiter, aber in Deutschland habe ich das, ich habe das auch in der Zeit lang überhaupt nicht gefühlt, dass man Inhalt auf Tracks hat. Ich habe das immer so, ich dachte, ja, es geht halt nur ums Battlen und dann ist auch okay. So, weil es was Emotionales war und dann.
Das haben wir, glaube ich, auch alle durch. Also vor allem die meisten Leute, die halt irgendwie so über Battle Rap irgendwie zur Musik kamen auch, ne? Das ist immer so eine Sache, so. Ich glaube, man muss sich auch erstmal ein bisschen, bisschen einfinden und abschütteln, dass es halt auch mehr gibt als sowas. So.
Ja, ich habe das Gefühl, aber jetzt so bei den jüngeren Generationen, also das klingt jetzt so, als wären wir alt, aber die unter uns, die Generation, da ist es schon so, dass die halt wirklich jetzt einfach mit den Spotify Top 50 groß werden und das ist halt mainly Deutschrap und der ist auf einer anderen Ebene als damals, man hat irgendwie über den YouTube-Algorithmus ein VBT-Battle abbekommen. Also ist eine spannende Entwicklung und vielleicht auch gar keine schlechte. Man ist ja dann oft am Schimpfen über das, was aktuell kommt, aber vielleicht so, was diese zwischenmenschliche Komponente angeht, ist es, auch wenn es damals cool war, ja heute teilweise dann auch etwas grenzwertig an ein paar Stellen.
Komplett, an vielen Stellen wahrscheinlich. Ja. Also das Ding ist, ich finde die Entwicklung auch gut. Also ich finde auch, junge Leute werden jetzt auch einfach an viel mehr Musik rangereicht als früher. Es gibt ja diesen krassen Mikrokosmos einfach nicht mehr. Und es ist dann auch cool, im Park irgendwie da rumzuhängen und einen Joint zu rauchen und Katy Perry zu hören und den nächsten Track Compassion nehmen für die, so, weißt du? Also das ist eigentlich eine super Entwicklung. Ich find's gut. Mhm. Also jetzt nicht eine gute Entwicklung, dass die Kinder immer noch Joints rauchen, aber das wollte ich nur nochmal sagen.
Ja, sehr wichtig. Weil wir beim Der Beweis 2 Mammut Remix waren, eine Sache, die mich auch beim Backspin Stammtisch relativ von den Socken gehauen hat, war das Teasen eines gemeinsamen Projektes mit Mel Beats. Das ist bestimmt wieder so ein, man darf so halb viel drüber erzählen, aber da würde mich interessieren, wie das so grob zustande kam, weil also wir wissen ja auch gerade, wir sind auch mehr in der, also sehr in der immer ready Morten Bubble drin und wissen auch, dass es da auch gemeinsame Sachen gibt und da viel zusammengearbeitet wird und sie ist auf jeden Fall am Diggen und sehr mit eher untergründigen Sachen connected, aber wie kam das so grob zustande?
Im Großen und Ganzen, war ich da komplett baff auch, als ich die Anfrage bekommen habe, ob ich denn Lust habe, mit Mel Beats zu arbeiten. Also es ist über meinen, wir haben denselben Verlag und ich glaube, da wurden ihr einfach Sachen von mir vorgespielt und sie fand's cool und dann wurde das so an mich herangetreten und ich war da sofort so, oh, krank. Also wie gesagt, ich bin riesiger Fan von Beste Tag meines Lebens und also ich bin der, wenn es einen richtigen Melbeats-Fan gibt, dann ich wahrscheinlich. Und ich war einfach nur voll in Socken und irgendwie haben wir dann connected und uns am nächsten Tag schon getroffen und da ist dann gleich irgendwie ein geiler Song entstanden. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das doch einfach weitermachen, lass doch einfach noch ein paar mehr geile Sachen machen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall schon einiges gesammelt, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber ich hoffe doch, das wird alles fertig und wir sehen uns demnächst auf jeden Fall auch nochmal und machen weiter daran. So. Hat jetzt ein bisschen geschlafen während meiner Albumproduktion und der Pandemie und so, aber das nehmen wir auf jeden Fall noch in Angriff.
Aber wo wir eigentlich gerade ja auch bei, ich sag mal, Musikempfehlungen waren und an Projekten, die noch anstehen, erstmal könntest du erzählen, was ist jetzt in naher Zukunft geplant, aber auch, weil wir das hier oft gerne mit Empfehlungen auch für die ZuhörerInnen beenden, was hast du so auf dem Schirm, was kannst du gerade empfehlen, sowohl Alltime als auch irgendwas Aktuelles?
Ja, dann fange ich mal mit der zweiten Frage an. Was ihr auf jeden Fall auf dem Schirm behalten solltet, wäre Benno Gut, den wir ja schon mal erwähnt haben hier, weil der arbeitet gerade am Album und das wird einfach heftig. Ich bin richtig, richtig erstaunt, was er mir bisher gezeigt hat und ich freue mich schon selbst total drauf. Deswegen wäre das so meine Empfehlung, was man so vielleicht in den nächsten Monaten auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Ja, und was bei mir geplant ist, das ist alles noch gar nicht so in Stein gemeißelt. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch wieder voll Bock, irgendwie loszulegen und neue Sachen zu machen und natürlich auch ein paar alte Baustellen mitzunehmen. Aber alles in allem habe ich sehr, sehr viel Bock, irgendwie mal wieder herum zu experimentieren und auch vielleicht mit anderen Leuten ins Studio zu gehen, die man jetzt vielleicht nicht so sofort erwarten würde. Und ja, einfach mal auf mich zukommen lassen, was so in den nächsten Monaten passiert.
Das klingt sehr, sehr spannend und wir werden es weiterhin verfolgen. Es war auf jeden Fall eine große Freude, mit dir über das Album zu quatschen. Es hat uns beiden sowohl Album als auch Interview sehr viel Spaß gemacht. Yes. Danke, dass du dir dafür die Zeit genommen hast.
Kann ich nur zurückgeben, war schön.
Check auf jeden Fall das Album aus. Es ist wirklich zu empfehlen. Von vorne bis hinten bitte einfach am Stück hören. In dem Fall lohnt sich das wirklich. Und man hat ja jetzt auch lange gehört, dass sich da auch Gedanken zu gemacht wurden. Also es ist jetzt nicht nur unsere nerdige Empfehlung, sondern wirklich einfach faktisch so, dass es Sinn macht,
es ist Fakt,
sich das im Ganzen anzuhören. Genau, das ist erstmal Fakt und mit Fakten beenden wir diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ehrlich? Bis zum nächsten Mal. Und vielleicht dann beim nächsten Album sprechen wir einfach nochmal und es gibt dann...
Immer gerne.
Ja, dann die Querverweise auch innerhalb des Podcasts.
Können uns auch zum Kanye Talk treffen auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt.
Yes. Ja, ich hab Bock. Auch sehr gerne, ja. Finde ich gut. Bis dann, danke, ciao.
Bis dann, tschüss, tschüss. Leute. Dankeschön.